Mediationsausbildung in COFEMA, Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement, Leipzig. Gründer und Sprecher Dr. Sascha Weigel. Basisannahmen von Mediation. Was Mediatoren antreibt: Vermittlung, Ausgleich, Transformation im Konflikt. Die Leitideen der Mediation. Mediatorinnen müssen sich schon etwas einfallen lassen, damit die Konfliktinvolvierten sie bei der eigenverantwortlichen Konfliktbearbeitung dabei sein lassen. Es ist ja ohnehin schon schwer genug, geradezu unangenehm, zuweilen peinlich oder zumindest ärgerlich, aber immer irgendwie lästig. Wer erlebt sich schon gern in auch inneren Konflikten? Und dann bietet sich ein Dritter an, der nichts entscheiden will, aber irgendwie Hilfe verspricht, und das natürlich gegen Honorar. Die anderen im Konflikt richten wenigstens, die anderen Dritten, der Richter und der Schlichter. Der Richter richtet, der Schlichter schlichtet. Aber was tun Mediatoren? Was haben sie zu bieten? Ich meine, Mediatorinnen sind gewohnt und dafür bekannt, dass sie ziemlich zu Beginn eindeutig klarstellen, dass sie den Konflikt nicht entscheiden werden, dass sie keine Lösungskompetenz mitbringen und auch keinen Lösungsvorschlag unterbreiten oder sich zumindest damit zurückhalten wollen. Was ist das für eine Arbeitseinstellung? Welche Dienstleistung beginnt mit der Ansprache, bei dem Problem keine Lösung vorzuschlagen? Und Mediatorinnen meinen das auch so. Sie betonen es sogar, als wäre es die Werbeansprache schlechthin. Es ist euer Konflikt. Ihr dürft ihn entscheiden. Ich helfe euch nur, eine Entscheidung zu finden. Welche Grundideen und Basisannahmen stehen dahinter? Darum geht es in diesem Beitrag. Die drei Leitideen der Mediation: Ausgleich, Vermittlung, Transformation. Mediation ist ein bewusst strukturierter Kommunikationsprozess. Er möchte die festgefahrene, entweder erhitzte oder gefrorene Konfliktkommunikation der Beteiligten im Auftrag dieser verändern. Diese Sichtweise gibt wichtige Hinweise auf die komplexe und in sich widersprüchliche Aufgabenstellung für Mediatoren. Die Medianten, also die Konfliktparteien, beauftragen den vermittelnden Dritten, ihnen dabei zu helfen, einen veränderten Umgang miteinander zu erreichen, den sie ohne diesen Dritten nicht erreichen würden. Zumindest ist das ihre Ansicht. Dabei soll er ihnen nicht vorschreiben, wie sie sich zu vertragen haben, also welche Lösung sie letztlich favorisieren. Vielmehr soll er auf Augenhöhe mit den Konfliktbeteiligten unterstützend agieren. Oder um es deutlich zu sagen, der Mediationsauftrag wirft tradierte Vorstellungen von Hilfe, Unterstützung, von Lern- und Entwicklungsprozessen völlig über den Haufen. Im Konflikt gibt es nämlich nicht eine Wahrheit. Wenn zwei sich auf Augenhöhe streiten, kann es nicht das eine Richtige geben und das andere Falsche. Nicht denjenigen, der im Recht ist. Recht ist eine Sache des Dritten, des richtenden Dritten, der auch mächtiger sein muss und das Recht notfalls auch zwangsweise durchsetzen kann. Und der Mediator ist kein solcher Dritter. Der Mediator ist nicht der Wissende, der rechtsbeanspruchende oder der rechtverkörpernde Dritte, der sein Wissen über das Recht den Nichtwissenden, aber willigen, lernbereiten oder zumindest Unterworfenen mitteilt. Der ideale Mediator agiert auf Augenhöhe. In der Sache, aber auch in der Sprache. Mediatorinnen agieren, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, auf der Grundlage von konstruktivistischen Ideen. Das bedeutet, es herrscht Perspektivenvielfalt. Es gibt mehrere Perspektiven auf die Welt und von der Welt. Deshalb gilt grundsätzlich, eine Wahrheit ist nicht genug. Her mit euren Welt- und Wertvorstellungen. Breitet sie aus, haltet nichts zurück, bleibt euch bewusst, dass das auch für die andere Seite gilt. Oder für die dritte Seite, die vierte und fünfte, je nachdem wie viele Konfliktparteien am Tisch sitzen. Und es ist gemeinsame Aufgabe, daraus etwas Sinnvolles zu gestalten. Und deshalb gibt es viel zu bedenken, viel zu besprechen, viel zu hören und noch mehr zu verarbeiten und zu vereinbaren. Es gilt zu klären, wie sich zukünftig vertragen wird. um sich nicht gemeinsam zu verheben. Daher kommt der Begriff Vertrag. Damit ist schon das Wesentliche zu den Grundideen der Mediation gesagt. Aber wir brauchen es hier fassbarer. Mediatoren agieren als Geburtshelfer und Hebammen. Sie haben die Konfliktlösung nicht gemacht, sondern verhelfen ihr lediglich zur Existenz, zur Durchsetzung. Dabei können auch Mediatoren grundsätzlich keine Verantwortung für das Ergebnis übernehmen, wohl aber für den förderlichen Geburtsprozess. Grundsätzlich heißt, wie auch sonst, es gibt Ausnahmen. So ganz freizeichnen können sich Mediatoren nämlich nicht von Verantwortung und von Ergebnisverantwortung. Wollen sie nicht die Macht und den Einfluss verkennen, den sie im Geburtsprozess ausüben? Deshalb sind sie mitursächlich für das Ergebnis. Mediatoren sind geleitet von der Idee des Ausgleichs zwischen den Konfliktverstrickten. Sie sind geleitet von der Idee der Vermittlung zwischen diesen Konfliktverstrickten. Und sie sind geleitet von der Idee der Entwicklung, von der Weiterentwicklung dieser Konfliktverstrickten oder auch der Entwicklung von Konfliktverwickelten. Diese Grundgedanken werden von jedem vermittelnden Dritten in unterschiedlicher Gewichtung und Mischung umgesetzt und entfalten auf diese Art ihren persönlichen Einfluss auf den individuellen Mediationsstil. Die Basisideen oder Leitgedanken können für die Mediatoren handlungsleitend sein, auch wenn das nicht ohne weiteres in der Praxis deutlich wird. Was heißen diese drei Grundgedanken? Der Ausgleichsgedanke oder niemand entkommt der Vergangenheit. Der Ausgleichsgedanke bedeutet, dass der Dritte darauf achtet, dass empfundenes Unrecht, verursacht durch vergangene Verhandlungen, zwischen den Konfliktbeteiligten ausgeglichen werden. Dafür reichen durchaus simple, wiedergutmachende Handlungen. Eine Offenheit für die Sichtweise des anderen, ein Anerkenntnis, wie der andere das damals erlebt hat, mitunter auch eine ausdrückliche Bitte um Entschuldigung. Das kann durchaus nebenbei geschehen. Der Mediator wird es kommunikativ markieren, damit es nicht verloren geht, sondern zur gemeinsamen, bewussten Realität in dieser Mediation wird. Der Ausgleichsgedanke holt, wenn auch nur kurzzeitig oder am Rande, die gemeinsame Vergangenheit der Verstrickten in die Mediation. Es ist der Ausgleichsgedanke, der den Mediator dazu veranlasst, zu entschleunigen. Zum Beispiel, weil es noch offene Wunden gibt, Verstimmungen oder Verletzungen, die beachtet werden müssen, damit letztlich Versöhnung gelingt und auch etwas Neues entstehen kann. Auch wenn Sie sich nicht unbedingt Freunde in der Mediation damit machen, tun Mediatoren gut daran, genau darauf zu achten und neue Vereinbarungen nicht vorschnell und unbedacht zu bezeugen und geschehen zu lassen. Nicht selten sollen derartige Schlussstrichaktionen von Konfliktbeteiligten vorhandene, aber geheim gehaltene Verletzungen verdecken, zuschütten, nicht nochmal antasten. Die Schmerzen sind noch spürbar. Aber Vereinbarungen in der Mediation auf schmerzende Verletzungen aufzupflanzen, ist kein tragfähiger Gedanke. Daraus entsteht keine arbeitsfähige oder dauerhafte Beziehung, wie sie vielleicht die Konfliktbeteiligten noch durchführen wollen. Interventionen von Mediatoren, die einen solchen Ausgleichsprozess im Sinn haben und die Konfliktbeteiligten anregen sollen, ermöglichen letztlich den gemeinsamen Fokus weg von der Vergangenheit auf die Gegenwart zu legen. Die Parteien können dank und infolge des Ausgleichs die verletzende Vergangenheit emotional loslassen und sich auch der Gegenwart und der Zukunft zuwenden. Die Zuwendung der Gegenwart wird getragen vom Vermittlungsgedanke. Der Vermittlungsgedanke oder weshalb die gemeinsame Mitte nicht der Kompromiss ist. Vermittlung bedeutet, dass der Dritte die Konfliktbeteiligten in ihrem Konflikt, nun ja, wortwörtlich vermittelt. Der Dritte lotet ihre kommunikative Mitte aus, bringt die Beteiligten ausdrücklich dazu, ihre Konfliktkommunikation zum Kommunikationsthema zu machen und hält sie auch dort. Was tun Sie, wenn Sie streiten? Was möchten Sie sich mitteilen, wenn Sie sich so anschweigen? Was meinen Sie, was der andere da will von Ihnen, wenn er sich so benimmt? Welchen Reim machen Sie sich darauf, dass der andere auf diese Weise agiert wohl wissend, dass er sie irritiert. Der Vermittlungsgedanke erinnert die Beteiligten daran, dass sie lediglich dann offene Wege sehen können, wenn sie sich und ihren Umgang mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen ausdrücklich zum Gesprächsthema machen. Metakommunikation in den Raum, das ist die Leitidee von Vermittlung. Es ist eine bewährte Strategie, die Sache zu klären, indem man sich ihr nicht direkt widmet, sondern den Kooperationsprozess gemeinsam reflektiert. Aus diesem Grunde führt eine gute Vermittlung auch nicht zu einem faulen Kompromiss. Gute Vermittlung weiß um die Notwendigkeit des Ausgleichs. Vermittlung ohne Ausgleich führt ihrerseits lediglich zu faulen Kompromissen. Eine neue Vereinbarung auf alten Verletzungen oder Irritationen. Vereinbarungen, die auf unzureichend aufgelockerten Nährboden aufgepflanzt werden, halten nicht lang. Das sind faule Kompromisse. Das wird noch in einem anderen Zusammenhang deutlich. Sprachlich wird bereits angedeutet, dass der Vermittlungsgedanke der Kerninhalt von Mediation ist. Mediation bedeutet Vermittlung. Aber eben nur der Kern, zu dem stets ein schützendes Umfeld gehört. Ein Vorhof, ein Schild, ein Kleid, ein Umhang, das Drumherum um diesen Kern, damit dieser Kern als Kern auch erkennbar wird. Die Vermittlung ist für sich auch ein Element von Schlichtung. Deshalb verwundert es nicht, dass Schlichtung und Mediation häufig verwechselt oder manchmal sogar synonym verstanden werden. Stichwort Stuttgart 21. Immer als Mediation bezeichnet, war eine klassische Schlichtung. Es handelt sich aber um zwei verschiedene Aufgabenstellungen für die Dritten im Konflikt, die sich aus den verschiedenen Funktionsrichtungen der jeweiligen Einkleidung ergeben. Doch das würde hier zu weit führen, darauf gehe ich ein andermal genauer ein. Wichtig ist für den Moment, Mediation ist mehr als Vermittlung. Vermittlung ist lediglich der Kern. Transformation oder nachhaltige Entwicklungen entstehen aus Verwicklungen mit Blick in die Zukunft. Transformation bedeutet, dass es in der mediativen Konfliktbehandlung auch um die Entwicklungsmöglichkeiten der sozial Verwickelten geht. Es geht um ihre Zukunft. Das muss nichts Großes sein, ist aber stets für die Individuen bedeutsam. Das gilt auch für die betroffenen Organisationen. Gerade bei Mediationen, die im Auftrag oder Rahmen einer Organisation stattfindet, können derartige Lernmöglichkeiten auftreten. Beispiel: Häufig auftretende Konfliktthemen können für Organisationen wichtig werden, ihr Konfliktmanagementsystem zum Beispiel zu optimieren oder den organisationalen Fokus genau darauf einzustellen. Diversity-Themen werden hier in Zukunft gerade in großen Betrieben oder Konzernen bedeutsamer werden. Es wird nicht ohne Konflikte abgehen. Im gesellschaftlichen Maßstab etwa hat die gesellschaftliche Organisation Staat aus eigenem Konfliktaufkommen heraus gelernt und fördert Mediation, diese Art und Weise Konflikte zu bearbeiten, und zwar zusätzlich zu den juristischen Angeboten bei Gericht. Mediation ist auch im Selbstverständnis ausdrücklich ein Ort und eine Phase des verdichteten Lernens und damit eine Möglichkeit von Persönlichkeitsentwicklung. Dieser Aspekt verliert sich zuweilen in der Praxis, weil der Konflikt beigelegt wird, wenn auch auf Wiedervorlage. Der Transformationsgedanke allein würde nicht vorrangig zu einer konkreten Regelung des Einzelfalls führen. Vielmehr hat er eine vom Einzelfall ausgehende Entwicklungslinie im Blick. Der Einzelfall ist mehr Symptom einer Veränderungsnotwendigkeit. Aktueller Konflikt, ein Beispiel für Konflikte, die noch kommen können, für die sich vorbereitet werden muss. Deshalb bietet das Mediationsverfahren an sich dem Transformationsgedanken eher einen Rahmen, in dem soziale Lernprozesse stattzufinden haben. Hier steht Mediation an der Schwelle zur Pädagogik oder tut gut daran, diese nicht zu überschreiten, sondern mit den Ausgleichs- und Vermittlungsgedanken ein Gleichgewicht einzugehen. Der Transformationsgedanke steht neben dem Ausgleichs- und Vermittlungsgedanken. Dennoch, es ist dieser Transformationsgedanke, der darauf hinweist, dass nicht nur festgefahrene Positionen abgeschwächt und verändert werden können, sondern auch herausgearbeitete Interessen einer stetigen Veränderung und persönlichen Neubewertung unterliegen. Das macht das Mediationsverfahren tatsächlich zu einer echten kreativen Methode und zu einem echten kreativen Prozess, zu einer Entdeckungstour, die Offenheit, vor allem aber Mut erfordert, um persönliches und soziales Neuland zu betreten. Wir könnten auch ganz anders miteinander umgehen, ist die Grundidee des Transformationsgedankens. Wir haben die freie Wahl. Die Parteien erweitern also in einer Mediation nicht nur ihr Handlungs- und Kommunikationsspektrum für den konkreten aktuellen Konflikt, sondern vermutlich auch für zukünftige Konflikte. Zugegeben, das hängt stets von den Beteiligten ab, sowie von der Art und der Tiefe des Konflikts. Dennoch, maßgeblich ist dafür letztlich, inwieweit die Beteiligten, angehalten und angeleitet durch den Mediator, dieser Möglichkeit von Mediation Raum und Zeit zugestehen. Von allein tritt persönliche Entwicklung nur unzureichend ein. Es bedarf hier schon ein wenig der Aufmerksamkeit der Beteiligten, worauf ein guter Mediator achten wird. Eine nachhaltige, das Potenzial der Beteiligten und der Mediation ausschöpfenden Verfahrensweise wird dennoch kaum ohne Transformationsaspekte gelingen. Hier kommt auch ein strategischer Gedanke in Blick. Wenn wir jetzt diesen Konflikt nutzen, um zu lernen, haben wir später weniger Konflikte bzw. mehr Möglichkeiten, das Potenzial positiv und konstruktiv zu nutzen. Zur strategischen Mediation komme ich ein andermal. Perspektivisch öffnet der Transformationsgedanke die Zukunft der Beteiligten und fordert die kreativen Möglichkeiten aller Beteiligten heraus. Leitfragen könnten sein: Was werden wir zukünftig anders machen als bisher? Was wollen wir aus der Situation gelernt haben? Was werden wir gelernt haben, wenn die Mediation hier abgeschlossen ist? Was möchten wir zukünftig nicht mehr erleben, weil wir ernsthaft annehmen können, dass wir das jetzt hier geklärt haben? Was ändert sich für mich persönlich durch diese Erfahrung? Diese Fragen zielen dabei weniger auf eine Reflexion der Geschehnisse an sich, sondern auf eine Kreation des Zukünftigen. Wie wollen wir die Zukunft gestalten? Sie verwirklichen den Aspekt wahrer Gestaltung, fordern die Kräfte der Kreation und verwirklichen im Dienste unseres sogenannten Social Brain die neurobiologische Veranlagung zur Kreativität. Ein wichtiger Faktor unserer Motivation im Leben. Wir wollen etwas gestalten. Und wir wollen etwas gemeinsam gestalten. Darin werden auch Beziehungsbedürfnisse deutlich. Aber auch darauf gehe ich ein andermal ein. Deutlich soll hier geworden sein, dass die unterschiedliche Gewichtung dieser Basisgedanken Ausgleich, Vermittlung, Transformation einen entscheidenden Einfluss auf den Mediationsstil haben, auf das, was wir als Mediation erleben. Querverbindungen sind hier also nicht zufällig, sondern liegen in der Ordnung der Dinge. Zusammengefasst stellen diese Grundideen der Mediation folgende Übersicht dar, die Sie auf der Webseite finden können. Das waren die Grundgedanken der Mediation aus den Elementen der Mediation von Inko Fehmer. Ich bin Sascha Weigel. Kommen Sie gut durch die Zeit.